DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen. Wenn die Fische nach Luft schnappen, die Weltmeere haben immer weniger Sauerstoff. Wenn die Fische sterben, Bedrohung durch unkontrollierte Überfischung und Verschmutzung im Viktoriasee. Nashörner bringen viel Geld, Kampf gegen Wilderer im Krüger Nationalpark und Forscher entziffern die Sprache der Maya. Nicht nur Lebewesen an Land brauchen Sauerstoff, auch alle Organismen und Tiere, die im Wasser leben, also auch die in unseren Ozeanen. Aber gerade dort wird das Überleben immer problematischer, denn der Sauerstoffgehalt der Meere ist gesunken und sinkt weiter. Wärmeres Wasser nimmt weniger Sauerstoff auf als kälteres. Durch den Klimawandel werden die Ozeane aufgeheizt und das hat erhebliche Folgen, wie Paul Gaber berichtet.
Die Weltmeere enthalten heute etwa 2% weniger Sauerstoff als 1960. Das ist die Bilanz der Meeresforscher vom Geomar in Kiel. Sie haben dazu Daten aus den letzten 5 Jahrzehnten ausgewertet. Die Abnahme des Sauerstoffgehalts kommt nicht überraschend. Sie gilt als eine logische Folge des Klimawandels. Mehrere Effekte spielen dabei eine Rolle. Wärmeres Wasser kann schon rein physikalisch weniger Sauerstoff aufnehmen als kaltes. Das ist der Studie zufolge die wichtigste Ursache, zumindest was die Sauerstoffabnahme an der Meeresoberfläche betrifft. Aber warmes Wasser ist auch leichter. Je wärmer die Meeresoberfläche durch den Klimawandel wird im Vergleich zur kühleren Tiefsee, desto schlechter kann sich das Meer durchmischen. Und auch das führt dazu, dass weniger Sauerstoff nach unten gelangt, erklärt Martin Fisbeck vom Geomar.
Weiterhin ist in der Regel ein warmer Ozean produktiver, sprich es gibt mehr Lebewesen, Blaualgen oder ähnliches, die dann, wenn sie absterben, runtersinken und auf dem Weg verrotten und dabei Sauerstoff zehren.
Fisbeck leitet selbst regelmäßig Forschungsschifffahrten, um das Phänomen zu ergründen. Die Sauerstoffabnahme wirkt sich unmittelbar auf das Leben im Ozean aus. Je weniger Sauerstoff, desto schlechter sind die Lebensbedingungen für Fische. Doch der Sauerstoff verteilt sich nicht gleichmäßig über die Meere. Der Pazifik enthält von Natur aus schon weniger Sauerstoff als der Atlantik. Das Problem sind aber vor allem die Sauerstoffminimumzonen. Denn es gibt aufgrund der Strömungen bestimmte Meereszonen, die jetzt schon sehr sauerstoffarm sind, zum Beispiel im Ostpazifik oder vor der westafrikanischen Atlantikküste. Da haben Fisbeck und seine Kollegen in den letzten Jahren immer wieder Werte von 0 Sauerstoff gemessen, was es früher nicht gab. Die Sorge ist somit, dass sich mit dem Klimawandel die Sauerstoffminimumzonen ausweiten.
Diese Sauerstoffminimumzonen sind deswegen für uns interessant, weil wir davon ausgehen, dass im Klimawandel sich dort der Sauerstoff noch mehr verringern wird.
Fisbeck schließt nicht aus, dass bei der Sauerstoffabnahme neben der globalen Erwärmung auch langfristige natürliche Schwankungen eine Rolle spielen. Allerdings, Klimamodelle haben schon vorher prognostiziert, dass bis zum Jahr 2100 der Sauerstoffgehalt im Meer um 1-7% zurückgehen wird. Insofern passen die Berechnungen zu den Vorhersagen.
Auch die Vorhersagen für die Zukunft des Viktoriasees sind nicht allzu gut. Mit rund 69.000 Quadratkilometern ist er der größte See Afrikas. Das Gewässer hatte einmal einen äußerst reichen Fischbestand. Unkontrollierte Überfischung, Verschmutzung und die wachsende Bevölkerungszahl haben dazu geführt, dass viele der Lebewesen im See vom Aussterben bedroht sind. Der Viktoriasee grenzt an Tansania und Kenia. Am dramatischsten aber ist die Situation in Uganda. Mehr dazu von Utz Dräger.
Der Viktoriasee. Wer an seinen Ufern steht und aufs Wasser blickt, glaubt, dass ein Meer vor ihm liegt. So groß und weit tut er sich auf. Im Herzen Afrikas gelegen ist der Viktoriasee der größte See des Kontinents, der zweitgrößte Süßwassersee der Erde mit einer Fläche fast so groß wie Bayern, über 68.000 Quadratkilometer. Hier im Hochland zwischen Kenia, Uganda und Tansania gelegen ist der Viktoriasee jahrtausendelang Anziehungspunkt, Heimat und Ernährer für die unterschiedlichsten Lebewesen gewesen. Seine jüngere Geschichte ist allerdings die zahlreicher kleiner und größerer Katastrophen. Hier in den eher flachen Gewässern des Viktoriasees haben sich in erdgeschichtlich relativ kurzer Zeit über 500 unterschiedliche Arten von Buntbarschen entwickelt. Aus wenigen Vorfahren entstanden über Generationen hochspezialisierte Barsche, die sich an ganz bestimmte Lebensbedingungen in den unterschiedlichen Nischen innerhalb des Sees angepasst haben. Dann allerdings kam der Mensch und setzte in den 1950er Jahren den Nilbarsch im See aus, den wir heute als Viktoriabarsch kennen. Ein ökologisches Desaster war die Folge. Explosionsartig breitete sich der bis zu 200 Kilo schwere und 1,80 Meter lange Raubfisch im Viktoriasee aus. Er verdrängte und vernichtete viele der dort eigentlich heimischen Buntbarscharten. In Europa wurde die menschgemachte biologische Invasion des Nilbarsches und deren Folgen zunächst kaum zur Kenntnis genommen. Schließlich war der Raubfisch gefragte Delikatesse, die vom See aus direkt per Flieger auf den Weg zu Kochtöpfen und Pfannen geschickt wurde. Dass den einheimischen Fischern und Arbeitern in der Fischindustrie nur Hungerlöhne und Fischreste blieben, kümmerte zunächst wenig. Der Viktoriabarsch war billig, weil üppig vorhanden. Doch die Dominanz des Viktoriabarsches hatte vielen pflanzenfressenden Barscharten die Existenz gekostet. Sie fehlten als regulierendes Element im Lebensraum See, als ebenfalls durch Menschenhand eine ursprünglich lateinamerikanische Wasserhyazinthenart ins Wasser gelangte. Auch sie verbreitete sich explosionsartig in Form von kilometerlangen Teppichen. Dabei sorgte sie für einen Rückgang der Fischbestände, weil absterbende Pflanzenteile den Sauerstoffgehalt im See sinken ließen. Die Fischindustrie am Viktoriasee erleidet so auch heute noch immer wieder Krisen in Form von zurückgehenden Fangvolumen. Dabei ist sie nicht nur wegen Überfischung an den Ursachen für den Rückgang der Fischbestände beteiligt. Über 30 Millionen Menschen siedeln mittlerweile um den See, überwiegend um direkt oder indirekt vom Fisch zu leben. Gesiedelt wird auch auf Sumpfgebieten, die nun trocken liegen, früher aber wichtige Laichgebiete für die Fische waren. Städte, Fischindustrie und Landwirtschaft leiten ihre Abwässer meist ungefiltert in den See. Deren Wasserverbrauch, der Betrieb von Wasserkraftwerken, aber auch natürliche Schwankungen sorgen heute für ein Absinken des Wasserspiegels im See, was die vielfältigen Belastungen des Ökosystems weiter verschärft. Immerhin haben die zahlreichen ökologischen Katastrophen hier dazu geführt, dass sich viele unterschiedliche Initiativen der voranschreitenden Zerstörung des Lebens am und im Viktoriasee entgegenstellen.
Nashörner bringen auf dem Schwarzmarkt sehr viel Geld und genau darauf sind die Wilderer aus. Um an das wertvolle Horn zu kommen, erlegen sie die riesigen Tiere auf brutale Art. Die meisten davon im Krüger Nationalpark in Südafrika. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. 2016 ist die Zahl der Tiere, die Wilderer getötet haben, um rund 10% gesunken. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Wilderer, die gefasst wurden. Jan-Philipp Schlüter berichtet aus dem Krüger Nationalpark.
Mit gestrecktem Körper hetzt Delta hinter einem fliehenden Wilderer her. Nach kurzer Zeit hat der belgische Schäferhund den Mann eingeholt, beißt sich in seinem Arm fest und lässt sich nicht abschütteln. Erst als Deltas Führer ihm einen kurzen Befehl gibt, lässt er los. Der Angriff war nur eine Übung, der angebliche Wilderer ein Ranger des Krügerparks mit einem Schutzarm. Aber genauso sieht es aus, wenn die Spürhunde die Spur von Wilderern aufgenommen haben und sie jagen. Mehr als 50 Spürhunde sind im Krügerpark im Einsatz. Die größte anti-wilderer Hundestaffel der Welt. Sie erschnüffeln Waffen, tote Tiere, die aus dem Park geschmuggelt werden sollen und natürlich die Spuren von Wilderern. Dabei sind sie sehr erfolgreich, sagt der Leiter der Staffel Johann de Beer stolz. Letztes Jahr hatten wir mehr als 200 Verhaftungen. Die Hunde waren für 168 davon verantwortlich. Ohne sie könnten wir unseren Job nicht machen. Der Job ist der Schutz von Nashörnern. Hunderte werden jedes Jahr von Wilderern im Krügerpark abgeschlachtet. Sie verkaufen das Horn, das vor allem in China, Vietnam und Thailand für viel Geld als vermeintliches medizinisches Wundermittel angeboten wird. Die Hundestaffel ist aber nur ein Werkzeug für die Jagd auf Wilderer. Mehr als 500 Ranger patrouillieren im Krügerpark. Dazu kommen Polizisten und Soldaten. 4 Hubschrauber und 2 Flugzeuge unterstützen sie aus der Luft. Im Lagezentrum sitzen die Verantwortlichen aller Bereiche zusammen in einem Raum und koordinieren ihre Einsätze. Seit Januar haben die Ranger im Park außerdem neue Hightech-Hilfe. Das Weitbereichsüberwachungssystem, Spitzname Meerkat, Erdmännchen. Es ist ein Radarsystem, mit dem wir Bewegungen in einem riesigen Bereich aufspüren können. Wenn wir glauben, dass es sich dabei um Menschen handelt, können wir mit einer Hochleistungskamera bei Tag und bei Nacht den Bereich überprüfen. Und wenn wir bewaffnete Wilderer sehen, schicken wir Ranger hin, noch bevor ein Tier getötet wird. Mark McGill hat Meerkat mitentwickelt und ist sichtbar stolz auf das Gerät, das ein bisschen aussieht wie ein kleiner Satellit. Um die 20 Nashörner seien seit Januar schon dadurch gerettet worden. In den nächsten Monaten sollen 2 weitere Systeme gebaut werden, damit noch größere Teile des riesigen Krügerparks überwacht werden können. Auch die Strafverfolgungsbehörden arbeiten eng mit den Rangern zusammen. Zwei Staatsanwälte kümmern sich eigens nur um Wilderer. Sogar ein eigenes Gerichtsgebäude haben sie im Park gebaut, in dem den Verhafteten der Prozess gemacht wird. 20 Jahre und mehr kommen die Wilderer hier in den Knast. Aber immer noch kommen die Ranger häufig zu spät. Letztes Jahr sind 662 Nashörner im Krügerpark getötet worden. Einige von ihnen waren Weibchen, die Kälber hatten. Die zu Waisen gewordenen Kälber müssen dann ganz schnell gerettet und in die Aufzuchtstation gebracht werden. Ganz junge Tiere werden mit Milch aufgepäppelt, ältere kommen zu anderen Nashörnern in große Gehege. 48 Kälber werden derzeit betreut, sagt der verantwortliche Tierarzt Dr. Markus Hofmeier. Das Ziel ist, sie in Gruppen wieder auszuwildern. Wir bringen sie mit Ersatzmüttern zusammen. Zum Glück sind Nashörner sehr versöhnliche und soziale Tiere. Wenn wir ein Kalb und eine Ersatzmutter zusammenbringen, dann dauert es nicht mal eine Stunde, bis das Kleine akzeptiert wird. Der Aufwand, der im Krügerpark betrieben wird, um die Nashörner zu schützen, ist enorm. Aber der Mix aus Rangern, Spürhunden und Hightech-Systemen scheint beim Kampf gegen Wilderer so langsam zu wirken. Letztes Jahr sind deutlich weniger Tiere abgeschlachtet worden als zuvor. Chef-Ranger Nicholas Funda ist optimistisch, dass sie das Wilderer-Problem im Krüger Stück für Stück in den Griff bekommen.
We think everything is coming together. We are getting things under control.
Diego de Landa. Er war der Bischof von Yucatan, der die indigenen Maya missionierte. Das war im 16. Jahrhundert. Zweifelhafte Bekanntheit erreichte er, weil er viele der alten Manuskripte verbrennen ließ, die in Maya-Schrift verfasst waren. Später hat er dann versucht, sich zu rechtfertigen und in seinem Bericht über die Dinge in Yucatan versucht, die Schrift der Maya zu rekonstruieren. Das ist zwar mit dem sogenannten Landa-Alphabet nicht wirklich gelungen, aber trotzdem ist es heute ein wichtiges Hilfsmittel, um die Schriften zu entziffern. In Bonn arbeiten Forscher in einem Langzeitprojekt daran, sie zu entschlüsseln. Silke Schmidt-Trö hat es sich angesehen.
Gesichter, Punkte, Fische. Die Maya-Zeichen auf der Kalksteintafel im Historischen Museum der Pfalz wirken wie ein unlösbares Rätsel. Die Tafel, so groß wie ein enormer Flachbildschirm, ist eine Leihgabe aus Guatemala. Altamerikanist Christian Prager ist extra aus Bonn gekommen, um sie zu sehen. Rätselhaft ist für ihn der Text allerdings nicht mehr. Es ist die Herrschergeschichte eines Maya-Reiches.
In der Passage wird gesprochen, dass zu einem bestimmten Datum eine Gottheit heraufbeschwört wurde. Dieses Heraufbeschwören ist dargestellt mit einer Hand, die einen Fisch ergreift.
Ähnlich wie ägyptische Hieroglyphen können die Zeichen Wörter, aber auch Silben oder Endungen darstellen.
Und dann folgt nämlich was Interessantes hier. Hier wird berichtet, dass irgendetwas gebaut wurde. Und danach folgt eine Hieroglyphe, die wir lesen, Kaban. Das oben drüber ist das Zeichen für Erde. Das heißt Kap und das ist kombiniert mit dem Zeichen wie ein Zopf. Es ist ein Gewebe, das können wir nicht lesen.
Es ist nur eine kleine Lücke. Nicht entscheidend für die Textbedeutung, aber eine Lücke. Pragers Arbeit könnte sie schließen. Er und seine Kollegen arbeiten an einem digitalen Mammutprojekt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 15 Jahre soll es dauern, erklärt Projektleiter Nikolai Grube.
Wir wollen sämtliche Hieroglypheninschriften der klassischen Maya-Kultur dokumentieren, übersetzen und aufgrund dieses Materials dann ein Wörterbuch erarbeiten, das uns einen Zugang zu dieser alten Sprache liefern soll.
Am Ende soll in Zusammenarbeit mit den Unibibliotheken Bonn und Göttingen eine digitale Plattform entstehen, die Forschern hilft, die Sprache schneller zu entschlüsseln. Denn obwohl das klassische Maya mündlich in heutigen Maya-Sprachen weiterlebt, ist die Schrift längst nicht so gut erfasst wie etwa altägyptisch.
Die Entzifferung der Hieroglyphenschrift ist gerade mal 20 Jahre her. Und in diesem kurzen Zeitraum sind wir eigentlich über die Entzifferung von Schriftzeichen noch nicht weit hinausgekommen. Die Entzifferung ist eben auch noch nicht abgeschlossen.
Rund ein Viertel der bisher etwa 800 bekannten Schriftzeichen sind noch nicht entziffert. Von Grammatikregeln ganz zu schweigen. Bisher gibt es zwar Wörterbücher und Listen von Hieroglyphen, aber noch keine Datenbank, die diese mit Texten verknüpft. Eine weitere Schwierigkeit: fast die gesamte Maya-Schrift ist in Stein gemeißelt und nicht selten sind manche Zeichen etwas abgetragen. Eine schlampige Zeichnung, ein Foto mit Schatten erschweren das Lesen. Womöglich machen die Forscher deswegen noch einmal mit einem 3D-Scanner Aufnahmen, auch in Speyer. Die Maschine auf dem Stativ mit zwei Kameras links und rechts beleuchtet kleine Textabschnitte. Durch ein Raster wird jede Erhebung erfasst.
Diese Lichter werden zurückreflektiert an die beiden Kameras und dadurch entsteht dann auch das räumliche Bild.
Ausschnitt für Ausschnitt, aus jedem Winkel werden die Zeichen fotografiert. Forscher können das 3D-Modell später am Computer drehen. Eine aufwendige Arbeit, für die die Erlaubnis der Besitzer, der Fundación La Ruta Maya in Guatemala, notwendig war. Vor allem Gipsabdrücke und kleine Objekte mit all ihren bekannten und unbekannten Zeichen sollen so Eingang in die Datenbank finden. Auch das Zapfsymbol. Es wird im Wörterbuch dann eine eigene Codenummer haben.
Damit jeder über den Code auf die entsprechende Textstelle kommt und dann auch die ganzen anderen Textstellen, wo das nicht in den Zifferzeichen erscheint, miteinander vergleichen kann. Weil ein wichtiger Bestandteil ist, Lesungen zu testen.
Passt Statue als Deutung vielleicht? Das können Forscher durch die Querverweise schneller prüfen. Und selbst in einzelnen Zeichen verbergen sich noch wichtige Erkenntnisse. Wie im Gesicht mit offenem Mund und kleinen Augen in Kombination mit dem Zeichen für Wind.
Die klassischen Maya hatten die Vorstellung, dass irgendein Körperbestandteil weggeflogen ist. Den Teil können wir lesen, es flog weg, die So-und-So-Seele. Aber wie das genau ausgesehen hat, das können wir bis heute nicht entziffern.
Noch nicht. Die Datenbank der Maya-Zeichen soll in Zukunft dabei helfen.
Das waren unsere Wissenschaftsthemen. Nächste Woche berichten wir aus dem Bereich Medizin und Gesundheit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter db.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite db.com/sci-tech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.